mit dieser Staffel hat dann eigentlich so diese ganze Bachelor-Hysterie begonnen und wir hatten im Finale 6 Millionen Zuschauer. Also du musst dir vorstellen, wir springen jetzt eh mal ins Jahr 2011 zurück. Ja. Ja, dann haben wir gesagt, ja, wir sind offen, wir sind Single, wir haben Bock auf das Abenteuer unseres Lebens. Und also jeder Einstellungstest dieser Welt ist ein Punkt dagegen, gegen diesen Fragebogen.
Also ich glaube halt nicht, dass der abbricht. Ich glaube, das ist besprochen, das ist abgemacht. Ich glaube den Formaten nicht mehr.
Ja.
Das ist so eine Welt, wo man als Normaler nie reinkommt, wo man nie versteht.
Der Grundstein für die Agentur ist so 17, 18 dann gelegt worden. Wir sagen immer, in einer digitalen Welt werden nur die überleben, die digital sichtbar sind. Und wir schaffen es wirklich mit gutem, organischen Content, mit Videos, die Potenzial haben, viral zu gehen.
Ich glaube, die Angst ist wirklich bei den meisten Unternehmern das Problem. Ja. Also pass auf, ich freue mich mega, dass du da bist, Anja. Bin ein bisschen aufgeregt fast, weil du mein erster, wie soll ich das sagen, kann man, ja, du bist schon bekannt, Stargast, wie sagt man das so, weißt du, was ich meine? Das ist schon was
jemand
Neues für mich.
Jemand aus der Öffentlichkeit.
Ja, jemand aus der Öffentlichkeit. Ja. Und ich habe dich jetzt kennengelernt über unser Business, weil wir zusammenarbeiten, können wir gerne später noch ein bisschen drüber reden. Und aber erstmal schön, dass du da bist und freut mich ganz arg, danke.
Vielen Dank, Christian, für die Einladung. Ich freue mich auch ganz arg. Und wenn man wo eingeladen ist, bringt man natürlich was mit. Und ich habe dir auch was mitgebracht. Nämlich, ich habe ja über eine besondere Zeit in meinem Leben ein kleines Büchlein, ist nicht sonderlich dick, geschrieben. Und das bringe ich dir natürlich heute mit.
Großen Geheimnisse. Anja Polser, hinter den Kulissen einer der erfolgreichsten TV-Shows Deutschland.
Ja, genau. Übrigens, weißt du, dass heute ein ganz besonderes Datum ist? Mach's mal vorne auf. Das ist mir erst beim Schreiben aufgefallen. Hey, das ist ja wie Hochzeitsdatum heute. 26.06.2026.
Sache jetzt, wo du sagst.
Ja, cool, oder?
Ja, schön. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber ganz lieb, eine ganz liebe Nachricht. Vielen, vielen lieben Dank.
Ich sag danke.
Muss ich jetzt nochmal sagen, du hast auch eins, wenn man jetzt über, ich bin ja vor kurzem Papa geworden und du hast mir was geschenkt, weil ich Papa geworden bin. Und das Geschenk ist eines der besten Geschenke. Weil man bekommt wirklich jeden Scheiß. Wir haben Mulltücher, also ich würde sagen, ich könnte mittlerweile professionell Mulltücher verkaufen, also wenn irgendjemand aus Mulltücher möchte, gerne, aber das Schwarz-Weiß-Buch, vor allem das von dir, das ist ultra süß und der Kleine feiert es richtig, muss ich echt sagen, der geht richtig ab, ja.
Das freut mich.
Ja, also das so die, in den Momenten, wo er mal nicht nervt, hat er dann dein Buch und Buch ist glücklicher. Also wirklich vielen, vielen Dank, das freut
sehr
mich.
Gerne.
Und bevor ich jetzt anfange zu lesen, reden wir ein bisschen.
Genau.
Aber echt gut. Ja, also nochmal, wir kommen auf alles zurück. Also wie gesagt, mega happy, dass du da bist. Auch hier deinen Lebensgefährten würde ich gerne mal begrüßen. Hallo, das ist schön, dass du da bist. Freut mich auch ganz arg. Wir haben uns geschäftlich kennengelernt über die Valentina.
Korrekt.
Über meine geschäftsführende Kollegin.
Ja.
Und als sie mir das am Anfang so gesagt hat, Anja Polser, dann habe ich gedacht, den kenne ich doch irgendwoher. Ich bin da jetzt, also ich habe das jetzt, ja, und dann habe ich mir das so eins und eins zusammengezählt. Und dann habe ich gedacht, hey, das war ja wirklich, du warst eigentlich damals mit, war es die erste Staffel Bachelor oder war es die zweite?
Also tatsächlich war es die zweite Staffel der Bachelor, aber die erste, die so erfolgreich war, weil die Produktionsfirma in der Zwischenzeit gewechselt hatte. Und mit dieser Staffel hat dann eigentlich so diese ganze Bachelor-Hysterie begonnen und wir hatten im Finale 6 Millionen Zuschauer, also verrückt. Davon können heute Formate als nur noch träumen.
Hat die Fernsehlandschaft tatsächlich geprägt, muss man wirklich sagen. Also ich habe das, als Mann ist man da immer so ein bisschen raus gewesen. Ja. Aber hat einen trotzdem begleitet. Man hat es gewusst, jeder hat darüber geredet, das war echt ein Thema. Und ist es okay für dich, wenn wir jetzt am Anfang ein bisschen in die Richtung, weil interessiert mich einfach mega. Darfst du alles aussprechen in dem Bereich? Kann ich dich jetzt ein paar Sachen fragen? Wie kommen wir dazu? Also was hat dich geritten oder wie kommst du überhaupt dazu, dass jetzt einmal Anja auf einmal dort steht und vor der Kamera ist? Und also wie passiert sowas?
Ist tatsächlich auch eine der meistgestellten Fragen. Wie bist du da überhaupt hingekommen? Ja. Und es wird in Karlsruhe jeder kennen, die Afterwork in der Cantina Majolica. Yes. Ich war mit zwei Freundinnen dort. Wir hatten schon so ein, zwei Prosecco intus. Mhm. Und plötzlich hat man gemerkt, irgendwie ist so eine komische Stimmung, aber positiv komisch. Also so freudig aufgeregt, so in der ganzen Cantina.
Freudig aufgeregt.
In der ganzen Cantina Majolica. Und dann haben wir auch gedacht, hey, was ist denn heute los? Irgendwie so komische Feelings. Und plötzlich stand ein Casting-Team vor uns und haben sich dann zu erkennen gegeben, sie sind ein Casting-Team für eine RTL-Sendung. Es war nicht klar, dass es der Bachelor sein wird. Aber man sprach uns dann eben an und sagte, ja, seid ihr Single, war die erste Frage. Wir, Ja, wir sind alle Single. Ja, habt ihr Lust auf das Abenteuer eures Lebens? Jetzt stell dir vor, du hast schon 2 Prosecco getrunken. Natürlich hast du
sagst du ja.
Abenteuer deines Lebens. Aber
ganz kurz, was für ein Casting-Team war das? Wie kann ich mir die optisch jetzt vorstellen? Einfach nur, waren die jetzt eher auf deiner Ebene damals? Waren die auf eurer Ebene? Waren die eher so jung, dynamisch? Haben die so ein bisschen Partystimmung? Waren die so locker drauf? Oder wie kann ich mir die jetzt vorstellen? Ja. Also wie kommt sowas?
Also du musst dir vorstellen, wir springen jetzt mal ins Jahr 2011 zurück. Ja. Also es ist schon ewig her. 15 Jahre krass, her, ja. Also das Casting und die Dreharbeiten waren 2011 und das waren 3 junge Mädels, eigentlich so ähnlich wie wir, ne, waren gut drauf, waren ganz locker angezogen, also jetzt nicht irgendwie mit Hosenanzug und irgendwie spießiger Look oder so, sondern ganz locker drauf, waren super nett, super offen und haben eben auch so ein ganz lockeres Gespräch mit uns geführt und ja, dann haben wir gesagt, ja, wir sind offen, wir sind Single, wir haben Bock auf das Abenteuer unseres Lebens. Und dann haben sie eben gesagt, ja, wenn ihr Lust habt, nehmen wir euch jetzt quasi in den Casting-Prozess auf. Und ihr kriegt dann in den nächsten Tagen einen Anruf. Dann gibt es so ein kleines Telefoninterview. Und dazu haben wir uns erstmal bereit erklärt. Und das war eigentlich der Start. Das war so der allererste Kontakt.
In der Majolika abends.
In der Kantine Majolika, ja.
Das ist ja lustig.
Das ist lustig, oder?
Das ist mega lustig, tatsächlich. Ja. Was hast du damals gemacht? Also warst du studieren noch oder hast du schon gearbeitet? Ja. Wie war das damals?
Nee, genau. Also ich war 27 zu der Zeit und ich war quasi in meiner ersten Festanstellung als Marketing- und PR-Managerin. Also ich war gerade so nach dem Studium eigentlich so im Berufsleben angekommen. Und ich war aber in der Zeit schon sehr abenteuerlustig, muss man sagen. Und ich hätte niemals Nein gesagt zu so einer Frage.
Aber war das in dem Moment schon für dich verbindlich? Oder war das für dich noch, jetzt gucken wir mal, das ist halt noch gar nichts jetzt zugesagt? Oder war das für dich schon so, mal gucken?
Gute Frage. Also ich bin schon ein sehr verbindlicher Mensch. Also ich bin nicht so, ich sage erstmal zu und dann sage ich irgendwie wieder ab. Sondern wenn ich ein Commitment gebe, ich bin ein Bauchmensch. Und in dem Moment hatte ich das Gefühl, ja, ich sage, ich gehe in diesen Casting-Prozess. Und dann bin ich natürlich offen. Mir war klar, ich bin nicht die Einzige, die hier gecastet wird, sondern nicht nur wir 3 Mädels jetzt als Freundinnen, sondern viele andere. Im Endeffekt waren es tausende Frauen, die gecastet wurden. Und es war mir schon klar, dass ich zu jeder Zeit im Prozess rausfliegen kann. So realistisch bin ich. Aber mein Commitment, diesen Prozess zu gehen, der war da.
Das passt zu dir, wie ich dich jetzt kennengelernt habe. Das passt wirklich. Ja. Okay, und dann die nächsten Schritte war, die haben dann gesagt, okay, wir gucken mal, du hörst von uns. Genau. Ein Telefonat war dann, wie ging es weiter?
Das ging schnell. Also am nächsten Tag war das erste Telefonat, so eine halbe Stunde Telefoninterview. Okay.
Hast du da schon gewusst, um was es geht? Noch gar nicht?
Die haben dann, genau, gute Frage, die haben dann schon gesagt, dass es um eine Dating-Show geht. Deswegen ja aber auch die Frage, ob wir Singles sind. Aber Bachelor war ja noch gar nicht irgendwie so ein Begriff. Und ich habe auch, wenn es schon mal eine Folge gab oder eine Staffel, gar nicht an die Sendung der Bachelor gedacht, ne? Und dann war dieses halbstündige Telefoninterview. Als nächstes gab es einen Fragebogen. Sowas hast du noch nicht gesehen. Also jeder Einstellungstest dieser Welt ist ein Punkt dagegen, gegen diesen Fragebogen. Also die haben dir nicht nur die Unterhosen ausgezogen, sondern wirklich überall in dich reingeschaut. Ja, ne? Die haben dich so durchleuchtet.
Gab es eine spezielle Richtung? Wollten die viel aus der Vergangenheit wissen? Ja. Oder wollen die?
Ja, alles. Alle Traumata deines Lebens. Hast du irgendwie schreckliche Dinge in deinem Leben erlebt? Hast du Verluste hinnehmen müssen? Hast du schon viel mit Tod zu tun gehabt? Hast du dramatische Beziehungen gehabt? Also da waren so viele Dinge, die von mir wissen wollten.
Das Typische, ich hatte eine schwere Kindheit, Einblender beim Bachelor, ist dann mehr oder weniger schon, das wird gesteuert ein bisschen alles.
Und genau das habe ich ja mitgebracht.
Ich
habe ja genau das mitgebracht, was die haben wollten. Also, und ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich sage, das war mir damals natürlich nicht bewusst.
Ist es wirklich so, dass die schon das Profil... Boah, ist eigentlich krass, ne? Ist schon krass, wenn man sich überlegt. Ja.
Die suchen bestimmte Typen, weil die natürlich auch wissen, auf was steht der Mann, was für eine Art von Frau sucht der. Aber die suchen Geschichten. Die suchen jetzt niemand, der irgendwie ein aalglattes Leben hatte, sondern die suchen Leute, die Höhen und Tiefen hatten, die natürlich durch so eine Zeit dann auch ganz anders durchgehen. Und ich muss sagen, ich war sehr ehrlich in dem Casting-Prozess. Ich habe wirklich erzählt, dass ich Trennungskind bin, dass mein Papa schon viele Jahre schwerst erkrankt ist. Ich war sehr, sehr, sehr ehrlich. Und das kam natürlich gut an, weil A, merken die, es ist jemand, der ist authentisch, der kann sich öffnen.
Und verbraucht ehrlich vor allem.
Genau, so, richtig. Und der ist auch bereit, in so einem Format sich dann wahrscheinlich zu öffnen, weil das brauchst du ja. Weil nur so ist das Format am Ende interessant.
Hast du ein Thema gehabt, dann dich vor der Kamera grundsätzlich zu öffnen, oder war das für dich auch einfach?
Es war sehr einfach, manchmal zu Ekliges. Einfach. Ja, leider.
Oh,
also ist manchmal krass, war es zu krass, einfach. Krass, man vergisst die Kameras viel zu schnell. Ich sage immer, das ist ein bisschen auch das Big Brother Phänomen. Wir denken doch immer, wie können die Leute bei Big Brother sich so gehen lassen oder solche Dinge erzählen? Du kannst die Kameras so schnell ausblenden, weil Die Kameras sind ja überall. Wir sitzen jetzt relativ nah bei einer Kamera. Aber in so einem TV-Format, in einem Haus, sind dann da oben in der Ecke oder ganz irgendwo in den Ecken. Und du nimmst sie nicht mehr wahr. Vor allem nicht über so eine Drehzeit von mehreren Wochen.
Ja, da kommen wir jetzt gleich hin.
Genau, Telefonat, also Casting, genau.
Fragebogen. Fragebogen halten wir fest, ja. ist sehr spezifisch. Ja. Wir wollen ganz bestimmte Dinge, auch komische Fragen wahrscheinlich, ja. wo man denkt, warum wollen sie das jetzt wissen so ein bisschen.
Ja.
Dann schickst du das ein oder meldest zurück weiter.
Genau. Und dann in der Phase waren meine beiden Freundinnen auch noch dabei. Ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Also bis dahin waren die mitgekommen. Und nach dieser Fragebogenphase kam dann noch eine Phase. Die Phase, wir sollten, und jetzt Achtung, wir reden über 2011, ein Selfie-Video drehen. Den Begriff gab es damals noch nicht mal. Selfie-Video war überhaupt kein Thema. Und die haben gesagt, dreht ein Video über euch, wo ihr euch vorstellt. Okay, ich treffe mich wieder mit diesen beiden Freundinnen, weil wir waren ja alle zusammen in dem Prozess. Auch da dachten wir, komm, damit wir so ein bisschen lockerer sind, wir trinken erstmal einen kleinen Sekt und dann fangen wir an, das Video zu drehen. Wir haben nicht den Punkt gefunden, wo wir diesen Einstieg in dieses Video hinbekommen haben. Das heißt, wir haben alle kein Video gedreht und wir dachten, okay, jetzt ist vorbei.
Ihr habt es nicht eingeschickt dann sozusagen.
Nein, wir haben kein Video gedreht, wir haben es nicht hingekriegt.
Aber die haben euch eine Deadline gegeben.
Die Deadlines waren sehr kurz. Also wir reden von jetzt, Cantina Majolica, bis Videodreh von maximal 1,5 Wochen. Okay, also auch dieser lange Fragebogen musste innerhalb von 2-3 Tagen ausgefüllt sein. Also da ist schon richtig Druck dahinter. Ja, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, okay, das war's jetzt, weil ich habe kein Video geschickt. Und dann rief mich eine der Redakteurinnen, die das Ganze betreut hat, den Castingprozess an. Anja, das kann es ja nicht sein, dass du das mit dem Video nicht hinkriegst. Komm, du warst doch bisher so gut im Prozess. Jetzt machen wir noch mal ein kleines Interview und dann gucken wir noch mal, wie es weitergeht. Ja, und dann hatte ich eben noch mal dieses Interview. Und meine Freundinnen waren dann quasi ausgeschieden mit dem nicht zugeschickten Selfie-Video. Und dann habe ich tatsächlich die Einladung nach Köln bekommen. Nach Köln zum Sender, zum Casting vor Ort.
Das finale Casting
sozusagen. Das ist das finale Casting. So.
Wie war die Gefühlslage damals?
Boah, ich war so aufgeregt. Ich war so aufgeregt, weil ich wusste, wenn
man Bock auf sowas haben kann, ist
jetzt halt greifbar, weil ich wusste, okay, jetzt sind wahrscheinlich schon Tausende rausgeflogen. Jetzt ist es vielleicht noch so ein härter Kern, sagen wir mal, von unter 100 wahrscheinlich. Und jetzt ist diese Chance, dass du in dieses Format kommst, zum Greifen nah. Und natürlich wusste ich in der Zwischenzeit auch, um was für ein Format es sich handelt. Ne? Also da haben die dann schon auch immer mehr Infos rausgerückt.
War zu diesem Punkt irgendwo das Gefühl da, okay, das könnte meine Chance sein, bekannt zu werden? Das könnte was, oder überhaupt gar nicht?
Nein, ich bin ein total abenteuerlustiger Mensch und ich habe das wirklich aus Abenteuerlust gemacht. Und du musst dir vorstellen, 2011 gab es ja sonst auch keine Castingshows, außer jetzt DSDS oder Germany's Next Topmodel. Und keiner hatte die Intention, durch so eine Sendung bekannt zu werden. Das ist natürlich heute anders. Ich hatte einfach nur Bock auf Südafrika, auf 7 Wochen Auszeit von meinem normalen Leben, im längsten Fall, wenn ich lange dabei bleibe, und auf einfach ein geiles Abenteuer.
Okay.
Und deswegen war ich so aufgeregt, weil ich da so Lust drauf hatte. Und dann wurden uns schon gesagt, ja, bringt euer Lieblingsoutfit mit. Wir mussten Bikini mitbringen. Wir mussten verschiedene High Heels mitbringen. Also ich wusste schon, okay, da wird jetzt ein bisschen was passieren. Und dann kam ich nach Köln, kam in diese RTL-Studios rein und da saßen auch 2-3 andere Mädels. Dann war mir klar, okay, das sind dann jetzt Mitbewerberinnen. Ja. Und wir wurden dann aber auch relativ schnell wieder separiert und dann ging dieses Casting los und es ging Stunden.
Haben die gemacht alles?
Die haben mich ausgequetscht, aber wie eine Zitrone haben die mich ausgequetscht. Das war
ja mit Fragen allgemein oder?
Und da saß nicht eine Person mir gegenüber, da saßen mindestens 7 Personen mir gegenüber. Direkt von RTL, von der Produktionsfirma. Ich glaube, war sogar eine Ärztin oder eine Psychologin dabei.
Ja, kannst du mir jetzt ein Beispiel geben, wie ausgequetscht, was meinst du damit?
Also alle Fragen, die ich zum Beispiel in diesem Fragebogen schon ausgefüllt hatte, sind sie noch tiefer reingegangen. Die wollten richtig sehen, wie sind deine Emotionen, ne? Haben natürlich auch Fragen gestellt in Richtung deines Männergeschmacks, in Richtung deiner sexuellen Vorlieben. Also das ging sehr, sehr, sehr deep, weil die gar nicht unbedingt diese Informationen alle gebraucht haben, sondern weil die wissen wollten, wie weit bist du bereit, dich vor der Kamera zu öffnen.
Wie du es wiedergibst, wie du dich gibst einfach bei so Fragen. Ja, okay, verstanden. Ja.
Und am schlimmsten war die Bikini-Runde. Also das war schon unangenehm. Dann im Bikini und dann vor der Kamera hin und her laufen.
So typisch wie Carrier Secret, ne? Jeder mal rauf und runter wahrscheinlich, oder?
Also das war gar nicht meins. Also da bin ich dann echt raus, aber habe ich auch hinbekommen. Und dann bin ich irgendwann zurückgefahren im Zug und es war wie so Parallelwelt. Ich saß in diesem Zug und ich, weißt du, du beobachtest die Menschen um dich rum und du denkst, keiner kennt mein kleines Geheimnis. Das ist so, war ein ganz cooles Gefühl. Keiner weiß, wo ich gerade herkomme, auf was für eine Reise ich mich gerade befinde.
Hast du zu dem Moment oder zu dem Zeitpunkt schon gewusst oder haben die
gar kein Feedback.
Ihr Hints gegeben, gar null Feedback.
Null. Also, null.
Mögen wir ja, ne?
Ja.
Mögen
ja,
wir,
ja,
super.
Ja. Und aber das war so cool, das war halt so eine coole Aufgeregtheit, so eine coole Spannung in mir. Ja. Und dann war es ganz interessant, ich habe zu der Zeit gerade parallel zu meinem Job noch einen Vertiefungskurs in Business-Englisch gemacht und ich saß gerade am Europaplatz in der Sprachschule und sehe, mein Handy liegt da und ich war gerade in so einer Lesson und musste so Fragen beantworten und sehe, Nummer aus Köln. Und ich so, oh mein Gott, ich muss hier sofort weg und ich muss sofort dieses Telefonat annehmen. Dann bin ich ins Untergeschoss, da waren so kleine Aufenthaltsräume, gehe an dieses Telefonat ran und dann sagt die Redakteurin, Anja, sitzt du gerade? Ich so, nee, ich stehe und ich habe auch gerade eigentlich gar keine Zeit. Und dann sagt sie, ja, setz dich doch mal kurz hin. Und dann setze ich mich hin und dann sagt sie, ich habe sehr gute Nachrichten für dich, du bist dabei, du fliegst in 2,5 Wochen nach Südafrika und wirst das Abenteuer deines Lebens erleben. Und ich krieg heute noch Gänsehaut.
Ernst?
Also es war schon geil. Also das war schon, weil, weißt du, wie viele Menschen bekommen überhaupt in ihrem Leben so eine Chance? Da schwingt bei mir auch immer viel Dankbarkeit mit. Wie viele Menschen bekommen so eine Chance, mal so etwas außerhalb ihres normalen Lebens zu machen? Weil sonst bist du halt in deinem Alltag, du gehst deinen Job nach, du hast deine Familie, du hast deine Sorgen und Nöte wie jeder. Und dann kriegst du plötzlich so eine Chance zu sowas Einmaligem einfach.
Ich meine, man muss jetzt dazu sagen, der Zeitpunkt, wo du das gemacht hast, ist ein anderer wie heute.
Ja.
Deswegen würde ich es ein bisschen separiert, also ich würde es anders sehen. Aber trotzdem, ich wäre jetzt nicht der Typ Mensch gewesen, wofür sowas grundsätzlich offen gewesen wäre. Aber ich habe jetzt auch noch nie hinterfragt, dass ein Mensch es so ehrlich so fühlt, wie du es mir jetzt sagst. Deswegen, also das muss man, kann man akzeptieren, muss man akzeptieren.
Nee,
da gibt es auch nichts Falsches daran, wenn man da Bock drauf hat, macht man das ganz einfach.
Ja.
Ist cool, aber dass du da so Spaß dran hattest, ist mega. Und dann ging's los.
Und dann habe ich gleich meine Mama angerufen, damals lebte ja auch mein Papa noch, gleich angerufen, allen Bescheid gesagt. Meine Mama war super skeptisch, weil sie sehr große Angst hatte auch. Sie hatte Angst, dass ich in falsche Kreise komme, sie hatte Angst, dass ich abhebe. Sie hatte alle möglichen Ängste, ne? Auch, dass mir was passiert. Ich meine, Südafrika ist jetzt auch kein ungefährliches Land, ne?
Du wusstest aber ProSieben, du wusstest die Randbedingungen, wusstest RTL.
Genau.
So gut bin ich tatsächlich. Okay.
Genau.
Wusstest du alles, die Randbedingungen?
Ja, also zu dem Zeitpunkt wusste ich dann alles. Ich wusste, wann es losgeht, ich wusste, was ich alles mitnehmen muss.
Gage
wusste ich auch, ja.
Hast du NDA irgendwas unterschrieben? In NDA gibt es sowas, wo man unterschreibt, dass man nicht drüber reden darf?
Das ist ein normales Angestellten-Einkommen, was du für so eine Drehzeit kriegst.
Okay.
Also
man
ähnlich,
wird nicht reich dadurch?
Überhaupt nicht.
Okay.
Es ist eine kleine vierstellige Summe.
Okay.
Ja.
Aufwandsentschädigung gefühlt.
Eine Aufwandsentschädigung.
Plus die gute Zeit, die man hat, dann verkaufen die das so.
Deswegen, sowas stand für mich auch gar nicht im Vordergrund. Ich, ganz ehrlich, hätte es auch ohne Gage gemacht. Komplett. Weil ich einfach Lust auf dieses Abenteuer hatte. Und das hätte auch keine Gage der Welt irgendwie dieses Abenteuer ersetzen können und diese Reise, ne? Mal.
Okay, und die Mädels hast du vor Ort kennengelernt, dann die anderen?
Genau, es gab dann noch einen Trailer-Dreh. Du kennst es ja, im Fernsehen laufen ja immer diese Trailer, wo eine Sendung angekündigt wird. Dafür bin ich dann nochmal nach Köln gereist und da habe ich dann fast alle Mädels kennengelernt, alle, die halt konnten an dem Tag. Und dann haben wir diese Trailer gedreht, ne? Wo die Rosenblätter von oben runterfallen oder jemand dir die Rose zuschmeißt und du fängst sie so. Die haben wir dann dort gemacht, dann haben wir die Pressebilder gemacht. Und das waren dann auch die ersten Male, ne, wo ich so vor einer wirklich professionellen Kamera stand, wo ich ein professionelles Make-up bekommen habe. Und auch das war sehr aufregend.
Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall.
Mir hat es Spaß gemacht, ja.
Das ist gut. Ja. Waren da aber alle gleichgesinnt ein bisschen damals? Ging das in die gleiche Richtung? War das wie eine Gemeinschaft, wo man sagt, wie so, ah komm, wir machen das zusammen, es wird cool. Wie war die Stimmung da schon am Anfang? Gab es da schon am Anfang ein bisschen, weil es wird ja auch immer so ein bisschen hingestellt.
Ja.
Also es wird ja auch inszeniert viel, wenn man da ein bisschen sich hinterfragt mit der Kamera, weiß man ja auch, dass ein Satz mal gesagt ist, wo gar nicht so gemeint ist, aber wenn man das halt anders dann wiedergibt, dann ist man komplett in einem anderen Bild. Wie war das von Anfang an? Ist man da gleich gesteuert worden in eine Richtung? Wurde das ein bisschen dirigiert alles schon?
Gar nicht. Also die Dynamik unter uns Frauen ist von alleine entstanden. Und die ist, wie wenn 20 Frauen halt auf einen Haufen kommen. Es gibt welche, das ist Liebe auf den ersten Blick. Und dann gibt es welche, wo du denkst, boah, mit der kann ich gefühlt keine Stunde in einem Raum bleiben. Und so war das auch, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich habe schon da diese Freundschaft eigentlich zu der Sissy, die ja dann auch Zweite geworden ist in der Sendung, es hat an diesem Tag begonnen, wo wir diesen Trailer-Dreh hatten. Wir haben uns gesehen und das hat
heute noch Kontakt?
Wir haben heute keinen Kontakt mehr, aber wir hatten lange danach Kontakt nach der Sendung. Kommt er aus München, also aus Rosenheim. Und das war gleich ab dem ersten Tag, hat gepasst. Und das war schön, dass man gleich so eine Bezugsperson hatte. Wir haben dann auch in der Villa zusammen gewohnt in einem Zimmer. Und sie war ja dann bis zum letzten Tag auch mit mir dort, ne, weil sie wurde ja dann Zweite.
So, ich weiß es gar nicht mehr, deswegen so schlecht bin ich vorbereitet. Ihr wart wirklich zu zweit die Finalistin.
Genau, wir waren die Finalistin.
Wer war bei euch Bachelor?
Der Paul Janke, der jetzt die zweite Chance kriegt.
Das ist der Einzige, den ich auch noch kenne.
Ja.
Ich weiß gar nicht mehr, wieso, warum ich...
Und der kriegt jetzt die zweite Chance. Also der dreht jetzt dann irgendwann.
Der kriegt jetzt die zweite Chance.
Der kriegt die zweite Chance. Der wird nochmal der Bachelor.
Wird nochmal Bachelor.
Wird der Erste sein, der zweimal Bachelor ist.
Ach, krass. Ja. Echt jetzt?
Ja.
Guckst du immer noch Bachelor?
Ja klar gucke ich Bachelor. Das läuft ja gerade wieder. Die Bachelors. Aktuell gibt es ja zwei. Und das ist eine der spannendsten Staffeln überhaupt, die jetzt gerade läuft, weil es so eine coole Dynamik, ja. Weil der eine Bachelor, der hat schon abgebrochen, weil der hat sich so verliebt in eine Kandidatin, dass er gesagt hat, ich kann keiner anderen mehr eine Rose geben. Der hat abgebrochen, das gab es auch noch nie. Dass der Bachelor abbricht, es gibt immer Frauen, die abbrechen.
Jetzt frage ich dich eins jetzt.
Ja.
Glaubst du, ich glaube halt nicht, dass der abbricht. Ich glaube, das ist besprochen, das ist abgemacht. Das denke ich mir jetzt immer. Weißt du, was ich meine? Ich glaube den Formaten nicht mehr.
Ja, ja. Ich sag dir was. Unter uns hört und sieht uns ja keiner. Es ist so, in jeder dieser Staffeln sind Kandidaten, die sind für Sendezeit dort auch von der Produktion reingeholt. Bei uns
die werden
war
platziert.
Ja, genau. Bei uns war ja zum Beispiel eine Georgina. Die war für Sendezeit dort.
Die Rothaarige?
Genau.
War die nicht aus Heidelberg oder so in der Ecke irgendwo? Ja, richtig.
So. Und die war für Sendezeit in der Sendung platziert. Und ich weiß von Paul, dass man ihm damals auch nahegelegt hatte, dass sie etwas länger bleibt. Also nicht, dass er jetzt jemanden rausschmeißen muss, den er wirklich gut findet, damit sie bleibt. Aber nicht, dass er sie gleich als Erstes rausschmeißt. Und solche Dinge werden natürlich schon platziert. Alles andere wäre ja auch naiv zu glauben. Aber was ich nicht glaube bis heute, dass zum Beispiel von Anfang an feststand, dass ich gewinnen werde, das glaube ich nicht.
Das glaube ich auch nicht, ne? Aber es wird sich relativ schnell entwickeln oder herauskristallisieren.
Das war in der ersten Nacht der Rosen klar, dass
du hast dich aber schon mit Paul auch verstanden.
Ja, ja. Deswegen.
Das hat auch gepasst bei euch.
In der ersten Nacht der Rosen war klar, dass ich relativ lange bleibe. Also für mich. Weil wir hatten so ein gutes Gespräch gleich in der allerersten Nacht, also in der wir uns quasi kennengelernt haben, dass klar war, ich werde nicht heute gehen und ich werde auch nicht in der nächsten Nacht der Rosen gehen. Aber dass ich gewinne, hätte ich bis zum Schluss nie sicher sagen können.
Wie krass ist das denn? Okay, das denkt man gar nicht, ja.
Ja, ja, ja.
Okay, waren dann zum Schluss auch so ein bisschen, ich meine, also ich spreche jetzt nicht von Liebe, das kann jetzt nicht sein nach so einer kurzen Zeit, vor allem mit so viel, also drumherum finde ich es ein bisschen schwierig.
Ja.
Ich glaube, man ist auch massiv geblendet durch das, was außenrum passiert.
Voll.
Du bist Reizüberflutung, du weißt gar nicht, was los ist.
Ja.
Wenn man dann wieder so zurückkommt und sich so ein bisschen im Alltag wiederfindet, dann tut man sich wahrscheinlich, revidiert sich das Ganze ein bisschen.
Absolut.
War da ein normales Miteinander, dass man drüber gesprochen hat und dann war das klar, irgendwann, oder habt ihr schnell getrennt? Ich weiß gar nicht, war ihr lang zusammen oder wie war das?
Also, um deine erste Frage kurz zu beantworten, es ist so, jeder war schon mal im Urlaub verliebt. Mhm. Ja, du fliegst irgendwo hin mit deinen Jungs, mit deinen Mädels, triffst irgendwie eine coole Frau, einen coolen Mann, alles ist schön, es ist Sommer, du hast das Meer, du hast keine Sorgen, du hast keinen Alltag, du hast keine Briefe, die dich erreichen, also nichts, was dich irgendwie belastet. Und natürlich kannst du dich dann verlieben. Und da war auch etwas wie eine Verliebtheit. Aber dann kommt genau der Punkt, den du sagst, du musst es ja in den Alltag transferieren. Du musst ja sagen im Alltag, okay, wir schaffen das, er wohnt in Hamburg, ich wohne in Karlsruhe. Wo sehen wir uns? Da ist noch die Zeit bis zur Ausstrahlung. Da darfst du dich gar nicht öffentlich treffen. Ne?
Wie lange ging das?
Das waren fast 3 Monate.
Und habt ihr euch in diesen 3 Monaten getroffen?
Ja, wir waren zusammen in Amerika.
Das war witzig, ja, okay, lustig, ja.
Weil dort konnten wir uns halt sehen, weil dort kannte uns niemand.
War das stark in den Medien zu der Zeit auch?
Ja,
war das
dann wirklich so, die Trailer liefen den ganzen Tag hoch und runter. Paul war bekannt, wir Mädels waren alle bekannt. Also jeder wusste, dass ich eine Kandidatin sein werde und jeder wusste, er ist der Bachelor. Und wenn man dann natürlich uns zusammen gesehen hätte, wäre klar gewesen, wer gewonnen hat. Das heißt, wir konnten uns in Deutschland nirgends treffen. Also wir haben uns einmal getroffen, ich habe ja damals in Weingarten bei Karlsruhe gewohnt. In Weingarten. Genau. Und einmal war ich in Hamburg, aber wir konnten halt nicht auf die Straße. Wir waren dann in Hamburg irgendwie nachts spazieren, aber damit uns halt, ja, das ist ja kein Kennenlernen. Nee. Aber wir haben schon in dieser Zeit, also auch als wir dann in Amerika waren, das war so um die Weihnachtszeit rum, haben wir gemerkt, okay, wir mögen uns und da ist eine Sympathie da, aber das ist, reicht bei Weitem nicht für eine ernsthafte Beziehung. Und dann haben wir natürlich viele Gespräche geführt, auch mit der Redaktion, und haben gesagt, wir haben eher das Gefühl, das passt nicht. Und da hat man dann schon gemerkt, dass die sich sehr gewünscht hätten, dass das klappt, ne? Und auch gesagt haben, ja, ihr werdet so das neue Promi-Paar, wir könnten euch überall platzieren, ihr könntet auf coole Events gehen, ne? Und dazu bin ich dann aber auch wieder zu ehrlich und zu authentisch. Ich bin niemand, der eine Beziehung spielt. Also
ich meine, es fühlt sich dann halt auch alles so ein bisschen gestaged an. Also die wollen verdienen, die wollen mittlerweile weißt du das vielleicht noch besser wie damals, aber schon.
Ja.
Boah, das ist eigentlich krass. Also ich muss das sagen, ich finde das, das ist so eine Welt, wo man als Normaler nie reinkommt, wo man nie versteht.
Siehst du? Und genau das ist der Punkt, jetzt hast du es selber gesagt, das ist der Punkt, der mich so dankbar werden lässt, dass ich sowas erleben durfte. Weil ich jetzt jede Sendung, jedes TV-Format mit einem ganz anderen Blickwinkel sehe. Ich kann die Menschen viel besser verstehen. Ich kann Dynamiken besser verstehen. Situationen anders einordnen. Wenn du selber mal sowas gemacht hast.
Ich weiß, was du meinst.
Das ist das Coole für mich so, dieser Blick hinter die Kulissen.
So. Ja, gebe ich dir recht. Ja. Ich finde, wichtig ist da immer, nochmal, das ist schnell gesagt, die, wo da mitgemacht hat oder der. Urteilen drüber ist schwierig, weil ja niemand weiß, warum was so ist, wie es im Endeffekt war. Ne?
Ja, ja.
Und ich finde, wenn du da ein bisschen, man, das ist jedem seine Entscheidung. Ja. Und jetzt lustigerweise, ich hätte ja, wenn ich bei dir, jetzt angenommen, als damals die Valentina gemeint hat, ja, die Anja Polzer, das war doch die von Bachelor, willst dich da mit der mal geschäftlich treffen, so weißt du, hätte ich auch direkt sagen können, nee. Weil,
Aber
wäre ja total blöd, weil das überhaupt nichts mit dem zu tun hat, ne? Das eine mit dem anderen, ne? Und sie fand ich auch mega interessant und mich hat es tatsächlich auch, die Geschichte hat mich auch ein bisschen interessiert von dir als Mensch, so wie das so ist.
Ja.
Das ist mega.
Weißt du, was interessant ist? Genau dieses Vorurteil ist mir ja danach ganz oft widerfahren. Ich meine, du musst ja verstehen, ich bin danach, 6 Millionen Menschen kannten mich mindestens, weil nicht jede Sendung guckt
war
ja
das,
jeder.
Wenn du auf der Straße bist?
Ganz genau. Jeder meint ja, er kennt dich dann, aber er kennt von dir auch von 6 Wochen Drehzeit oder 7 Wochen Drehzeit ja immer nur diese komprimierte eine Stunde. Ich meine, ich war zu dem Zeitpunkt 27 Jahre alt. Niemand kannte mich, weil niemand kennt diese 27 Jahre. Und es war auf der Straße, war alle dachten, sie kennen dich. Und im beruflichen Kontext war es ja noch viel schwieriger, weil da war ich dann halt plötzlich nur noch die vom Bachelor. Alles, was ich mir davor aufgebaut hatte, alles, was ich mir erarbeitet hat, Studium, Berufserfahrung, war völlig irrelevant. Hat mich
interessiert, ja.
Das hat niemand mehr interessiert.
Weil halt die meisten, und das muss ich sagen, die Engstirnigkeit und die Schubladendenken zwingt halt die meisten Menschen dazu, man hat automatisch.
Ja.
Okay, also ich glaube, manche meinen das auch gar nicht, die machen das gar nicht mit Absicht. Ich glaube, das ist wie so ein Automatismus, wo bei vielen vorkommt. Ja. Ist eigentlich schade.
Ja.
Aber wie bist du dann, sag nochmal, wenn du aus deiner Wohnung raus bist in die Stadt rein, ging das noch ganz normal? Wie war das am Anfang? War das ein Riesenhype?
Ja, also am Anfang war es verrückt. Also
hast du dich wie ein Star gefühlt? War das dann
nein,
so?
Nein, gar nicht. Ich habe mich nie zu keinem Zeitpunkt wie ein Star gefühlt, weil da bin ich nicht der Typ dazu. Dazu bin ich zu bodenständig und die Sorgen meiner Mama waren auch völlig unbegründet.
Ja, warst
ich
du
bin, glaube ich, zu keiner Zeit abgehoben.
Ging es da nicht um Filmpremiere hier, dahin, damit dem Star abgelichtet hat?
Doch, aber trotzdem bin ich immer ganz normal geblieben. Und ich glaube, ich war auch im Endeffekt eigentlich zu normal, um wirklich langfristig auch in diesem Business zu bleiben.
Die Welle zu reiten, so ein bisschen.
Ja,
ne?
Ja, ja. Ich habe danach ja noch das ein oder andere TV-Projekt gemerkt, aber ich habe auch gemerkt, es erfüllt mich gar nicht.
Was für TV-Projekte?
Danach habe ich zum Beispiel, da gab es Mieten, Kaufen, Wohnen, da gab es damals
Mieten, Kaufen, Wohnen, war cool. Ne?
Ja, das war richtig cool damals. Dann habe ich gemacht, Promi-Dinner habe ich gemacht, dann so verschiedene Spielshows, Cash Crash, da hast du so für einen guten Zweck gegen ein anderes Team gespielt. Dann, was habe ich noch gemacht? Familienduell, Prominenten-Special habe ich gedreht, sogar mit der Familie, weil ist ja Familie, ja. Also war meine Mama mit dabei und mein Bruder mit dabei und mein damaliger Partner mit dabei. Also ich habe danach ja viele Sachen gemacht, aber ich habe gemerkt, das erfüllt mich null.
Okay, aber
diese Freude vom Anfang, die war nicht mehr da.
Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, pass auf, ich muss die Frage kurz stellen, wenn ich jetzt zum Beispiel Dschungelcamp und so sehe, ich kenne da keinen einzigen, der da mitmacht, zum Beispiel, weil ich es nicht aktiv verfolge. Aber man kriegt ja dann auch mit, dass diese Personen dann auch wieder gezwungenermaßen oder automatisch in bestimmten Formaten einem immer wieder ins Gesicht klatschen, so ein bisschen. War das für dich oder ist das allgemein, also erstmal für dich oder für andere, du kannst ja auch vielleicht auch beurteilen, wie andere das machen. ist das was, was man dann gern mitnimmt, weil es businessmäßig ist, weil man sagt, okay, man möchte da drin bleiben, man möchte es zu seinem Business machen und irgendwann möchte ich bei der Lindenstraße oder bei GZSZ, man muss ein Ziel haben irgendwo.
Ja, ja, ja.
Und man muss ja irgendwie auch merken, also das merkt man, verstehe ich bis heute nicht, bei GNTM zum Beispiel, dass die noch nicht verstanden haben, dass man da kein Weltstar wird, außer die Ersten vielleicht. Nee, das ist mir immer ein Rätsel.
Ja, ja, ja.
Ich frage mich da, entweder du musst da eine Nische bedienen, wo später passt, alles schön und gut. Und das, ich denke mal immer, was für ein Ziel ist dahinter? Einfach nur Bekanntheit, das kann da, glaube ich, nicht funktionieren. Du musst ja irgendwie schon dir was denken dabei.
Du musst dir vorstellen, für mich war das ja so, das war ein Abenteuer. Ich bin wieder in Karlsruhe angekommen und ich bin montags wieder zur Arbeit gegangen. Ich hatte ja einen Job.
Ja.
Ich war ja auch null auf dieses TV-Business angewiesen.
Ja, aber von allem noch nichts.
Noch ein paar Monate hatte ich einen Job.
Ja, die wussten ja.
Ganz genau, und dann wurde ich nämlich gekündigt.
Jojo.
Und dann bist du plötzlich genau in der Lage, von der du gerade sprichst.
Die haben dich gekündigt, wie sie mich war.
Die haben mich gekündigt, indem meine Kündigung auf dem Tisch lag und mein Arbeitgeber gesagt hat, ich mache
Stellung,
nicht mehr
Stellung, bezahlt, weg ist.
So ähnlich, ja.
Ui.
Ja, genau. Weil der genau damit ein Problem hatte. Da rufen plötzlich Journalisten bei dir im Büro an, weil die rauskriegen, wo du arbeitest. Xing und sowas gab es damals schon. Ne? Haben geguckt, Anja Polzer arbeitet bei der und der Firma. Rufen wir mal in der Zentrale an und lassen uns weiter verbinden.
Aber Chance hat das nicht gesehen zum Beispiel. Man könnte das ja auch andersrum sehen.
Null.
Man könnte das ja auch bespielen und sagen, hey Anja,
voll
cool, was du gemacht hast.
Ja.
Also nochmal, können wir da zusammen, wollen wir zusammen als Beispiel.
Genau, richtig. Ja, ja, ja. Oder komm, ich stell dich mal ein Jahr frei, mach du dein Ding.
Kannst jederzeit kommen, ich bin immer als Beispiel. Ja.
Genau, und das war dann der Schock. Und dann kommst du nämlich genau in diese Situation und dann musst du auf irgendwelche Filmpremieren und dann musst du irgendwo hin, um dich zu zeigen, weil du bist ja dann plötzlich zwangsselbstständig erstmal. Du hast erstmal nichts mehr. Und dann bist du natürlich auch auf solche Gagen von solchen TV-Produktionen erstmal angewiesen. Und ich habe aber schon in diesem Jahr, das war 2012, gemerkt, ich will wieder zurück in die normale Wirtschaft, ich will wieder zurück in einen ganz normalen Job. Mir macht es Spaß, aber nicht ausschließlich, sondern als Add-on in meinem Leben. Ich gebe es heute gerne, wenn wir auf ein cooles Event eingeladen sind, gehe ich da gerne hin. Ich möchte aber nicht, dass Events mein Lebensinhalt sind.
Ja, finde ich gut.
Und das ist passiert ganz schnell, genau um diese Frage zu beantworten. Die Leute, die dann ins Dschungelcamp gehen, die müssen auf so viele Veranstaltungen gehen, weil die müssen ja immer im Gespräch bleiben. Und das wäre überhaupt nichts für mich. Also da war mir relativ schnell klar, du musst wieder in eine normale Anstellung oder in ein normales Berufsleben
zurück. Dann können wir jetzt das Bachelor-Thema komplett abhaken. Ja, können wir das interessante Thema, wo ich auch froh bin, dass du das machst mittlerweile. Ja. Eine Frage habe ich noch. Würdest du jetzt dann sagen, die Fernsehwelt ist per se einfach eine Welt, die man, wie soll ich sagen, die sehr viel Gefahren birgt auch und die eher... Im Endeffekt ist die ja auch wie jede Branche sehr profitorientiert und unterm Strich will immer jemand Geld verdienen.
Ja.
Ne, man muss nur wissen, immer wer, dann weiß man eigentlich, wie man das bespielen soll. Aber würdest du sagen, es ist eine falsche Welt und es ist eine Scheinwelt, wo viele sich drin verlieren, wo sie gar nicht mehr richtig rauskommen?
Weißt du, was das Gute war? Ich war schon relativ alt, als ich in das TV-Business reinkam. Viele kommen ja in Casting-Sendungs viel früher. Ne? Die sind so 17, 18, 20. Da ist der Charakter ja noch wesentlich ungefestigter. Mit 27 ist er auch noch nicht perfekt gefestigt, aber deutlich gefestigter, als wenn dir das mit 17, 18 widerfährt. Und ich glaube, das ist die große Gefahr. Wenn du charakterlich noch nicht stark bist, wenn du kein Standing hast, wenn du nicht weißt, was sind meine Prinzipien, meine Werte im Leben, dann ist es eine große Gefahr. Und ich glaube, das war halt gut, dass ich schon relativ alt war und dass ich auch wusste, hey, ich habe ein Studium abgeschlossen, ich habe einen Job, ich habe auch berufliche Perspektiven außerhalb des TV-Businesses. Und das war, glaube ich, für mich ein großer Segen.
Okay. Ja. Bachelor war unterm Strich für dich, was deine wirtschaftliche Situation jetzt angeht, komplett irrelevant, wenn du ehrlich bist. Oder hast du jetzt was mitgenommen, wo du sagst, du profitierst heute davon noch?
Heute mehr wieder, sage ich dir ganz ehrlich, weil jetzt habe ich einen coolen Mix. Jetzt habe ich ein eigenes Unternehmen. Ich habe schon auch nochmal ein ganz anderes Standing wirtschaftlich gesehen. Ich engagiere mich ja auch viel, weißt du ja, ich mache viel mit der IHK und so.
Ja.
Ich bin sehr, sehr ehrenamtlich auch unterwegs. Und jetzt hat dieses Bachelor so was Cooles so aus der Vergangenheit. Und ich wurde jetzt ganz frisch auch angefragt, quasi als Bachelor-Expertin für die Zeitschrift Bunte. Die gehört ja zur großen Burda-Quote.
Gibt es die noch?
Ja, natürlich gibt es die Bunte.
Die Zeitschrift Bunte ist für mich die typische, ich bin beim Friseur und rechts liegt so ein komisches Lesezirkel-Ding da. Und dann gucke ich mir mal die Bunte an.
Ja.
Oder ist es sowas? Oder Print, digital, sind die immer noch stark?
Ja, sehr stark. Also Bunte ist noch eine der Zeitungen, die wirklich viel gelesen wird.
Okay, krass.
Print aber auch digital.
Mhm.
Und die haben so einen genannten Expert Circle, nennt der sich, ne? Der gehört zum Fokus, also von Fokus wurde es mal ins Leben gerufen und den gibt es für verschiedenste Themen. Und da wurde ich jetzt tatsächlich gerade für das Thema Bachelor in den Expert Circle aufgenommen.
Für den aktuellen Bachelor?
Für alles, was mit Bachelor zu tun hat.
Auch für Paul Janke, Runde 2 tatsächlich.
Für alles in der Zukunft, genau. Und werde quasi wie so eine eigene Kolumne regelmäßig zu verschiedenen Themen schreiben.
Sollte ich privat mal das Bedürfnis haben, Insiderwissen vom Bachelor zu erfragen, dürfte ich dich anrufen, dann würdest du mir vielleicht was verraten. Das finde ich super. Das ist lieb. Aber jetzt erzähl uns mal, wie kam denn der Wandel? Ja. Ich habe das mal kurz angesprochen mit dir schon, privat vorher. Aber wie kam das dazu, dass du jetzt da stehst, wo du bist? Also wie ist dann der Switch gegangen? Hast du, also wie ging das in dir? Wie waren die Prozesse, die du dann durchlaufen musstest?
Der wertvollste Switch in meinem Leben und wo ich heute stehe, habe ich tatsächlich dem Alex zu verdanken. Also wenn ich den Alex nicht kennengelernt hätte, wäre ich, glaube ich, noch ein paar Jahre rumgeeiert, muss man wirklich so sagen. Weil, ich meine, du kennst mich jetzt ein bisschen, ich bin schon diszipliniert, aber ich tue mich leichter, wenn ich jemanden an der Seite habe, der schon mit mir gemeinsam einen Weg geht und mir eine gute Richtung irgendwie aufzeigt und vorgibt. Und ich habe dann glücklicherweise ja relativ bald nach dem Bachelor auch den Alex kennengelernt, also 2014, also 2012 war die Ausstrahlung und 2014 habe ich den Alex kennengelernt.
Also 2 Jahre vogelfrei.
Ja, ich hatte dazwischen auch nochmal eine Beziehung, genau, aber die war eben nicht so richtungsweisend für mich, sondern die war eher auch sehr chaotisch und sehr schwierig, sage ich jetzt einfach mal. Und als ich Alex kennengelernt habe, kam quasi so Ordnung in mein Leben. Wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Struktur, Ordnung, obwohl er der Kreative ist, aber von seiner Persönlichkeit, von seiner ganzen menschlichen Art ist er eigentlich so der Ruhige, der Ausgeglichene und der genau weiß, wo er hin will. Und genau so einen Partner habe ich zu der Zeit gebraucht.
Fühle ich dich zu 100%, weil das Allergleiche bei meiner Partnerin. Okay. Also ich fühle mich genau dasselbe.
Ja,
ich wüsste auch nicht, wo ich jetzt wäre, weil das ist einfach...
Genau.
Auch wenn es manchmal nicht immer angenehm ist, muss man sagen, weil man echt kämpft, weil man denkt einfach, man hat immer, und man braucht es. Und der Alex ist ja heute auch hier, ne?
Ja.
Ich habe ihn jetzt auch ein bisschen durch die Arbeit kennengelernt. Und wenn man ihn einmal auch an der Kamera sieht und so, und wie er mit Menschen umgeht, ist schon ein ganz lieber Kerl, muss ich sagen. Und kenne ihn jetzt nicht gut, aber ich würde ihm, egal wo ich ihn sehe, würde ich ihm Hallo rufen und würde ihm grüßen. Du weißt, wie ich meine.
Ja, also nochmal,
ist einfach ein lieber Kerl, muss man sagen. Das freut mich, dass du da jemand hast, weil ihr zwei seid auch ein gutes Team. Ich kenne euch auch nicht solo. Also ich kenne euch immer nur zu zweit.
Es gibt uns
egal, wenn ich anrufe, Dinge im Hintergrund, Heike, ich sage, hey, Christian! Und es ist immer, es ist cool, ihr macht viel und was ich sagen muss, ihr seid sehr authentisch und ihr brennt voll für das, was ihr macht.
Genau.
Und habt ihr dann das Business dann gleich aufgemacht? Oder wie
also
war
nicht
das?
Sofort, wir haben nicht 2014 uns kennengelernt und sofort gesagt, wir machen eine Social Media Agentur. Da war ja Social Media auch gerade so am Zünden, sage ich jetzt mal. Aber wir haben eigentlich von Tag 1 an zusammengearbeitet, weil der Alex war da ja noch viel, viel stärker in seinem Musikbusiness verhaftet und DJ, war als DJ unterwegs, international. Und ich war dann wieder auf dem Weg in ein, sagen wir mal, damals noch normales Anstellungsverhältnis. Und wir haben uns von Anfang an total gut, sag ich mal, gegenseitig gut getan, weil zum Beispiel, er hatte schon eine Webseite, die Texte waren aber grottenschlecht. Dann habe ich gesagt, also die Texte auf deiner Webseite müssen wir alle neu schreiben, das mache ich. Dann hat er gesagt, ja, du hast nicht mal eine Webseite, die mache ich dir. Und so haben wir eigentlich von Tag 1 an zusammengearbeitet und haben auch gemerkt, hey, das klappt voll gut. Wir können genau das, was der andere nicht kann. Und das war eigentlich auch so der Startschuss für unsere ganze Beziehung, für unsere Liebe und auch für das, was wir heute beruflich aufgebaut haben. Und der Grundstein für die Agentur ist so 17, 18 dann gelegt worden, weil zum einen der Alex gemerkt hat, dass das Musikbusiness, zumindest im Hip-Hop-Bereich, rückläufig ist, die Gagen nicht mehr gezahlt werden, die du früher als DJ verlangen konntest. Er hat einfach gespürt, da ist irgendwie so ein Umbruch da.
Also die typischen DJ-Gagen.
Genau.
Ich meine, ja, okay.
Richtig, genau. Und wir aber gleichzeitig gemerkt haben, wir haben ja beide selber Social-Media-mäßig da schon was aufgebaut gehabt, hat der Alex gesagt, das, was wir jetzt für uns als, sagen wir mal, Personal Brands aufgebaut haben, das wird in der Zukunft auch für Unternehmen wichtig werden. Und hat dann tatsächlich auch mit Club-Accounts angefangen. Ich meine, die haben ja immer ihre Logen. Ja. Und er hat gesagt, lieber Club XY, du hast 10 Logen, ich mache dir die über Social-Media alle voll. Deal, ich betreue deinen Kanal. Club sich drauf eingelassen und zack, alle Logen waren ausverkauft. Und dann haben wir gemerkt, hey, wenn es für Clubs funktioniert, wird es auch für andere Unternehmen funktionieren. Die haben andere Dienstleistungen, andere Produkte, aber das wird funktionieren. Und dann haben wir eigentlich angefangen, erste Webseite aufgebaut, erste Kontakte in dem Bereich aufgebaut. Und dann 2018 hatten wir unsere ersten Kunden im Social-Media-Bereich. Da haben viele noch gelacht über Social-Media, gerade im Business-Kontext. Aber wir hatten damals schon erste Kunden, die gesagt haben, oh ja, das klingt spannend. Lass uns das mal versuchen, lass uns Shootings machen. Damals waren es eher noch Fotoshootings, heute sind es eher Videoshootings. Und so haben wir dann Step-by-Step Social-Media-King aufgebaut zu dem, was es heute ist.
Cool. Ja. Seid ihr happy, wo er aktuell steht? Alles hat sich alles so entwickelt, wie ihr es gewollt habt? Oder gab es immer Schwierigkeiten? Ja, man gibt es immer. Schwierigkeiten gibt es immer, brauchen wir nicht drüber reden.
Ich würde ja jetzt gerne auf Holz klopfen, weil.
Ist aber ja, nur von ihr. Ist genau, aber nur von ihr, ist kein
weil,
richtiger Satz.
Also, ich glaube, wir können sehr froh sein, wie sich das entwickelt hat. Wir sind ja beide jetzt nicht so die klassischen Vertriebler, die irgendwo anrufen und Kaltakquise machen. Unser Vertrieb funktioniert nur über unsere eigene Sichtbarkeit, also über die Sichtbarkeit über unsere Kanäle, über unsere Google-Präsenz, über das, was wir über die Arbeit quasi auch auf Social Media oder sonst online berichten. Und da könnten wir echt nicht glücklicher sein, dass sich das so gut entwickelt hat, dass wir so tolle Kunden haben. Ich meine, so sitzen wir jetzt heute hier auch zusammen.
Da muss man schon zu schätzen wissen.
Dass wir gutes Verhältnis haben mit unseren Kunden, das ist auch Gold wert. Dass wir die Menschen auch mögen, das ist uns immer sehr, sehr wichtig, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir verzichten lieber auf einen Kunden, wie wenn wir sagen, bei dem haben wir irgendwie ein komisches Gefühl, auch menschlich, ne, gesehen. Mhm. Und das ist schon, ja, viel wert.
Ja, ist schön.
Ja.
Ah, es ist echt eine Geschichte, vom, ja, also wo du herkommst, aber ja, in den Steppen, diesen 2 Jahren dazwischen,
ja,
war das so für dich innerlich so eine richtige Herausforderung, so eine Zeit, wo du so Probleme hattest, so einen Fuß reinzukriegen irgendwie, war das so ein Kampf mit, was mache ich, oh scheiße, was vielleicht falsch, was ich gemacht habe, ich kriege keinen Schritt, ja, mehr in die Realität, ja, oder ja, weißt du, wie war so dieser, ja, Denkprozess bei dir, was hast du da am meisten mit dir?
Du meinst jetzt 2012 bis 2014, genau, ja. Die Jahre waren verrückt. Also ich muss sagen, ich habe viel Party gemacht, um mich abzulenken, bin ich ganz ehrlich.
War das wirklich eine Ablenkung?
Ja, es war komplett Ablenkung. Also ich war 3, 4, 5 Mal die Woche teilweise feiern, um einfach mich abzulenken, um nicht genau an diese Themen zu denken. Weil ich bin ein Mensch, und das ist auch eine Schwäche von mir, ich kann schwer mit Problemen umgehen, wo ich keine Lösung dafür habe. Weißt du, wenn ich weiß genau, das ist die Lösung, bin ich ein Mensch, das ist gar kein Thema. Dann gehe ich den Weg, egal wie steinig der ist. Und da hatten wir in den letzten Jahren auch schon den ein oder anderen Kampf durchzustehen, der Alex und ich. Dann kann ich den Weg gehen. Aber ich hatte in der Zeit keine Lösung, weil ich habe mich beworben. Mhm. Die Leute haben mich eingeladen zum Vorstellungsgespräch, aber nicht, weil ich die Anja Polzer bin und Germanistik und Geschichte studiert habe und als Marketing- und PR-Managerin arbeiten soll, sondern weil die vom Bachelor kennenlernen wollten. Und wenn du das bei jedem Vorstellungsgespräch merkst, dann kommt halt irgendwann auch so eine gewisse Hoffnungslosigkeit. Weil es ist ja nicht so, dass ich mich nicht beworben habe.
Aber nochmal, du hast dich ja auch in Person vorgestellt und du hast ja auch wahrscheinlich auch mit denen geredet. Da hat keiner dann gemerkt, oh, sag mal, die Anja ist doch eine ganz nette und wir können es doch mal probieren mit ihr. Das ist doch.
Zu der Zeit nicht, nee.
War das echt noch so, ja, ein bisschen.
Ja, ja. Also, das war ein echt schwieriges Jahr, muss ich sagen. Also, beruflich gesehen, ja.
Branchenbedingt auch vielleicht schwierig gewesen, damals in dieser Branche Fuß zu fassen, oder war das gar nicht deswegen? War einfach wirklich, nee, dieser Stempel, war der Stempel das Problem? Voll,
weil ich war ja als Marketing- und PR-Managerin, bin ich ja branchenoffen. Also ich kann sowohl in die Industrie, ich kann ja in eine Agentur gehen, ich war ja komplett offen. Und trotzdem, es war super schwer. Also ich habe ja dann irgendwann auch wieder einen Job gefunden. Ich bin ja dann auch erstmal wieder in ein Anstellungsverhältnis, aber das war dann tatsächlich auch erst in der Zeit, in der ich dann schon mit Alex zusammen war.
Ist unglaublich, ja, das ja, denkt man gar nicht dran.
Also die 2 Jahre.
Da denkt auch kein Mensch dran, nee, dass die Leute das wirklich richtig schwierig haben dann,
ja,
drüber.
Ja, ja, ja. Und dann hast du ein Management, ne, dann traktierst du die den ganzen Tag, dass die gucken, dass die für dich sonstige Aufträge reinholen, weil deine normalen laufenden Kosten laufen.
So, das ist praktisch wie eine Kontaktadresse, das macht Management und die versuchen dich dann zu platzieren in anderen Events, genau, dass du wenigstens die Kasse voll kriegst in der Zeit.
Genau, ja, ja.
Oh, und, ist aber echt, ja.
Und bei Events kriegst du ja oft die Kasse nicht voll, sondern eher leer, weil du musst ein schönes Outfit haben, du musst da hinkommen, brauchst ein Hotelzimmer.
Da können wir erstmal drüber reden. Kriegt man so Outfits nicht immer gestellt, habe ich gedacht.
Doch, natürlich gibt es schon Kooperationen, wo man auch was zur Verfügung gestellt bekommen hat, aber das muss man danach natürlich wieder abgeben. Es gibt auch Events, da wirst du dann für Hotel eingeladen oder die übernehmen die Fahrtkosten. Ja gut, aber dann hast du trotzdem noch nicht deine Kasse voll, ne? Ich habe dann auch irgendwann mal zu meinem Manager gesagt, also für irgendein schönes Kleid kann ich halt bei Rewe an der Kasse meine Sachen des täglichen Bedarfs nicht bezahlen, ne?
So ist es ja.
Und das vergessen halt viele Leute, ne? Die dann die Leute auf Events sehen, ne? Was da teilweise trotzdem für Kosten für dich hinten dran stehen.
Okay, da hinterfragt man in dem Moment nicht. Ich glaube, wenn man sich jetzt Gedanken macht drüber, ist es eigentlich klar, aber man macht sich da keine Gedanken drüber.
Ja, und heute sind natürlich so Kooperationen auch mit Brands nochmal was ganz anderes, aber so klassische, sagen wir mal, Influencer-Kooperationen gab es damals ja noch gar nicht. Das war gerade so der Startschuss, ne, in diese Zeit.
Gab es so einen richtig großen Star damals, wo du mal kennengelernt hast durch das oder irgendein großes Event, wo du gesagt hast, dass du durch diese Bachelor-Vergangenheit erleben dürfen, wo du sagst, wow, war richtig cool.
Also was sehr, sehr cool war, ich war dann auf dem Echo.
Ah, okay.
Das ist, glaube ich, auch einer der größten oder längsten Red Carpets in Deutschland, den es gibt. Der war da lila, aber ist trotzdem Red Carpet. Ja. Aber das war schon, also das war Herzklopfen. Da waren hunderte von Fotografen. Und das war schon ein spezieller Moment, der mir in Erinnerung geblieben ist. Und zu der Zeit war ja noch der Radio Regenbogen Award in Karlsruhe. Mhm. Und gar nicht mal, weil das jetzt so ein großes Event ist, aber einer der Bodyguards hat am Ende gesagt, niemand wurde so auf dem Red Carpet abgefeiert wie du, nicht mal die großen Musikstars, die ja zum Radio Regenbogen Award kommen, weil ich halt in der Zeit so eine hohe Präsenz hatte. Und das gerade zeitlich so nah zur Ausstrahlung der Sendung war und
hat gepasst einfach, ja.
Den Menschen wollen mit dir ein Foto machen, wollen Autogramm von dir und du denkst so, hä, von mir, ne? Also das waren schon Events, die besonders waren, die auch in Erinnerung geblieben sind, ja. Das gar nicht mal die Menschen, die anderen, die man getroffen hat. Ich bin jetzt selber auch niemand, der so promi-geil ist, muss ich sagen. Die Leute verstehen auch nie, ich habe fast mit niemandem jemals ein Foto gemacht. Ich habe viele getroffen. Ja.
Wäre ich auch nicht der Typ für. Ja. Oder Autogramme oder so.
Ja, genau.
Auch gar
und dann
nicht
haben
machen,
auch immer die Managements zu mir gesagt, ja, stell dich mal neben den, mach doch mal mit dem ein Foto. Und ich so, oh nee, ich will das gar nicht, ich will den gar nicht ansprechen und so, weil der fühlt sich doch auch genervt und so. Da bin ich gar nicht so der Typ. Eigentlich schlecht, weil das bringt dir natürlich auch wieder was. Oder dann kommt vielleicht die Presse noch dazu, sagt, oh, guck mal, die machen gerade ein Foto, die knipsen wir jetzt auch noch, ne? Und dann bist du halt in der bunte Gala, wo auch immer, ne? Ja.
Das ist mega interessant. Wir können die stundenlang drüber reden, weil ich finde, da gibt's so viele Sachen, wo man nicht drüber nachdenkt, weißt du? Ich glaube, wo du auch noch nie gefragt, weil das interessiert ja auch gar nicht, was du zu sagen hast in manchen Bereichen. Die Leute wollen ja immer andere Sachen wissen. Die einfachen, also die Sachen, die obvious sind, ne? So ein bisschen. Ja. Aber das finde ich mega interessant. Ja. Auch die Branche so, die Hintergründe, die Prozesse.
Ja.
Finde ich schon krass. Ja. Wie gesagt, jetzt hast du ja mit deinem Partner, mit dem Alex, ein gutes Business am Start, machst einen sehr guten Job auch für uns. Wenn man jetzt sagen könnte, man hat ein kleines Handwerk, Sanitärer, was auch immer, oder auch größer kann man zu euch kommen, ihr macht mehr oder weniger die ganzen Präsenzen, ihr managt die, ihr macht die Posts, ihr macht Content, ihr macht Inhalte und ihr guckt, dass die einfach eine Reichweite generieren. Ja. Oder was ist so das Hauptziel von den meisten?
Ja, tatsächlich organische Reichweite. Also darauf haben wir uns wirklich spezialisiert. Es gibt viele Agenturen, die sind stark darin, Ads zu schalten, ne? Also bezahlte Werbung. Und wir schaffen es wirklich mit gutem, organischen Content, mit Videos, die Potenzial haben, viral zu gehen, den Unternehmen für doch noch ein akzeptables Budget, ne? Über Budgets kann man sich immer streiten, was ist jetzt teuer oder was ist günstig, aber für ein akzeptables Budget eine gute, sehr gute Reichweite zu bekommen. Und das ist, glaube ich, so der Kern, was uns auch im Vergleich zu vielen anderen Agenturen auszeichnet. Und dass wir halt die Kanäle wirklich von der Pike auf nutzen, verstanden haben, tagtäglich auch selber nutzen. Ich meine, der Alex hat über 300.000 Follower auf TikTok aufgebaut.
Was macht er auf TikTok? Was genau sind da was sind die Inhalte immer bei TikTok, beim Alex zum Beispiel? Was macht er da?
Aktuell macht er gar nichts. Er hat schon verschiedenste Content-Formen ausprobiert, aber hat halt die Plattform wirklich von, ich bin als Creator dort im Bereich über Luxus zu sprechen, Autos vorzustellen, über Livestreaming hat er eine Zeit lang ausprobiert, bis hin, dass wir zu TikTok direkt eingeladen worden sind, weil sein Livestreaming so gut funktioniert hat und zeigt da eben die verschiedensten Dinge, um diese Learnings wieder für unsere Kunden mitzunehmen.
Ist TikTok mittlerweile was, wo ihr sagt, dass auch normale Unternehmen sich damit beschäftigen sollten?
Unbedingt. Also können wir auch gerne mal noch drüber sprechen.
Das war mir schon klar, dass das jetzt kommt.
Das soll kein Verkaufsgespräch werden.
Nein, aber okay, weil das kann man sich, ich meine, ihr wisst es bestimmt, ich als Unternehmer oder die meisten in meiner Stellung, für uns ist es mega schwer, das zu fassen, weil unterm Strich ist es für uns jetzt erstmal ein Haufen Geld, das wir jedes Jahr ausgeben. Und man kann den Gegenwert nicht als Zahl dagegen stellen. Ja. Wenn du mir sagst, hör mal zu, ich gebe 50.000 im Jahr aus, ich verdiene aber 100, dann würde jeder Ja sagen.
Ja, ja, klar.
Aber das hast du nicht.
Ja.
Und ich glaube, das habe ich auch bei meiner ganzen Internetsache, bei Website, SEO-Programmierung, ist ja genau das gleiche Thema. Das kostet erstmal einen Haufen Geld. Und ich habe erst 2-3 Jahre später eigentlich jetzt im Rückweg, wo ich sage, ja, ich bin jetzt überall auf der ersten Seite oben, also findet man mich gleich, ich kriege jetzt Anfragen und jetzt gerade vorhin habe ich es mit der Valentina darüber gehabt, riesen Neukunde, der hat angerufen, weil wir auf der Homepage oben, weil wir oben, also es sind so kleine Zufälle.
Ja, klar.
Ne, und unterm Strich war dann ein Riesenkunde, macht das alles wieder vergessen eigentlich. Und das ist einfach, ich glaube, das ist
aber du hast schwierig. Es doch jetzt schon in den letzten Monaten am eigenen Leib erlebt, dass die ein oder andere Anfrage, müssen Sie jetzt nicht konkretisieren, reinkam, die nur wegen Social Media reinkam. Die hättet ihr sonst nicht bekommen. Und das zeigt es doch schon. Und das kann genauso über TikTok passieren, wie das über Instagram, über Facebook, über YouTube Shorts.
Über alle Kanäle.
Und natürlich, wir sagen immer, in einer digitalen Welt werden nur die überleben, die digital sichtbar sind. Und natürlich, je mehr du digital sichtbar bist, umso größer ist die Chance, dass dein Invest sich dann auch auszahlt und im besten Fall doppelt, dreifach und so weiter auszahlt. Und deswegen, wir können keine Plattform heute mehr ausschließen. Und auch TikTok ist lange weg davon, dass man sagen könnte, das sind irgendwie nur Jugendliche oder tanzende Kinder. Nein, das ist ein Business. Es sind so viele hochprofessionelle Accounts von Anwälten, von Juristen, von Steuerberatern, von Ärzten, die da so coolen Fachcontent machen und die sagen, ich generiere darüber so viele Aufträge. Deswegen, du kannst keine Plattform mehr ausschließen.
Ich glaube, die Angst ist wirklich bei den meisten Unternehmern das Problem. Ja. Also man hat einfach Angst, dass dieses Investment, man hat wirklich, also ich kann das jetzt gar nicht in Worte fassen, für euch ist das völlig klar.
Ja.
Aber selbst heute für mich, wenn jemand sagt, warum hast du, ich kann dir das nicht sagen, entweder ich glaube jetzt an was, dann mache ich es jetzt zum Beispiel und probiere es. Und kann immer noch sagen, also nochmal, ihr seid auch sehr transparent, was es angeht. Man kann mit euch reden, hör mal zu, ihr habt keine Laufzeit. Das ist mir auch wichtig. Ja. Mir, das mache ich auch bei meinen Kunden so. Wenn ihr nicht zufrieden seid, dann ist okay, dann geht ihr. Alles okay. Und ich finde, anders funktioniert es auch nicht. Aber das ist am Anfang in der, also das ist einfach, weil es ein Business ist, wo die ältere Generation vor allem überhaupt keinen Zugang hat.
Aber ich will dir noch einen Vergleich bringen. Jetzt stell dir mal vor, du hast früher in einer großen Karlsruher Tageszeitung eine Anzeige gebucht. Was kostet die?
Frechheit.
Ich frage dich, was kostet die?
Meine Meinung nach eine Frechheit.
Und jetzt stelle unsere Kosten gegenüber.
Was das angeht, gebe ich dir recht.
Also, dann ist es schon alles geschwätzt. Also
unsere Anzeigen, wir suchen, waren deutlich günstiger. Richtig.
Und genau das erklärt es doch schon. Man kann sich die Themen eigentlich selber erklären. Weil du hast ja immer Marketing gemacht. Also im besten Fall, jedes Unternehmen hat schon immer Marketing gemacht, aber halt noch in anderen Kanälen, ne? Oder du hast Radiowerbung gemacht. Es ist auch alles nicht schlecht, ich will hier gar nichts schlecht reden. Aber wenn wir rein über die Kosten reden, ist nicht so effektiv wie Social Media.
Das sind halt aber die Kanäle, die ja auch bespielt werden aktuell. Ich meine, über Fernsehen wird früher oder später auch aussterben, gibt es nur noch Streaming oder nur noch abrufbare Bits on Demand, heißt es dann wahrscheinlich oder so. Gebe ich dir recht eigentlich. Print ist auch schwierig geworden, zum Teil.
Ja. Das kann man als Add-on noch machen, wenn man sagt, ich habe ein riesen Werbebudget. Ist natürlich toll für Image. Wir nutzen das selber auch. Wir haben jetzt gerade mit verschiedenen Zeitungen für ein neues Produkt innerhalb unseres Unternehmens, machen wir auch viel wieder mit klassischen Medien. Ich will die gar nicht schlecht reden. Aber wenn ich rein Kosten-Nutzen rechne, dann ist Social Media top.
Haben wir es verstanden, alle, oder? Können wir alle investieren. wo trifft man Anja und Alex privat? Wo treibt ihr euch gerne rum? Was habt ihr oder was macht ihr in eurer Freizeit? Habt ihr irgendwie, was gibt's? Seid ihr auf der Pferderennbahn in Iffezheim zum Beispiel? Oder weißt du, geht ihr gerne ins Museum oder solche Sachen? Ja. Was steht so an in Baden-Baden in der Ecke?
Also, was wir sehr gerne machen, ist gut essen gehen. Das weißt du ja schon. Wir gehen gerne essen. Und deswegen war auch einer der Gründe, warum wir nach Baden-Baden gezogen sind, weil da einfach die Lebensqualität, ich liebe Karlsruhe, ist meine Heimat, aber die Lebensqualität in Baden-Baden ist noch einen Ticken höher auf die Kleine der Stadt gesehen. Weil Karlsruhe ist natürlich viel, viel größer und da verteilt sich das alles. Aber in Baden-Baden ist so klein, kompakt und da hast du all das Schöne auf einem Fleck. Also essen gehen. Wir haben jetzt ein neues gemeinsames Hobby und da bin ich sehr stolz als Karlsruherin, dass der Alex jetzt endlich Fahrrad fährt.
Alex?
Ja, genau.
Sehr gut, finde ich super. Ja, ganz kurz. Ist es jetzt hier so ein bisschen hier, Fahrrad mit dem Lenker da oben oder sportliches Radfahren? Ich fährt
Rennrad sogar.
Ja, okay, das frage
ich
ihn, du.
Ja, ich habe ein Mountainbike, bin jetzt noch nicht beim Rennrad, weil in Baden-Baden ist eigentlich ein klassisches Rennrad schwierig, weil du hast ganz viele so Wald- und Schotterwege. Eigentlich brauchst du ein Gravelbike. Genau. Aber im Moment zieht das noch durch mit dem reinen Rennrad und ich bin halt mit meinem Mountainbike in Bahnbahn überall gut bedient. Aber das machen wir momentan super gerne, cool. Gerade jetzt so abends. Ne?
Auch ja, macht auch Spaß, ist echt cool.
8, kannst noch losfahren, ne? Und dann fährst du 1,5 Stunden, das tut uns richtig gut. Dann, wir haben ja ein Fitnessstudio zu Hause auch, da sind wir sehr, sehr regelmäßig auch zusammen. Shoppen gehen wir gerne.
Kann man noch gut shoppen in Baden-Baden? Gibt schon noch ein paar Eckchen, ne?
Ja, auf also jeden
Fall.
Man,
beim Modewagen, da kann man ganz, ganz schön, da muss ich vorher so Bank gefühlt
immer. Ja, genau.
Was gibt's denn noch? Aber aktuell, ich find so, ja.
Ja,
also. Die Stadt ist schwierig geworden. In Karlsruhe gibt's nicht mehr viel Schönes, finde ich, wo man so gern shoppen geht. Baden-Baden ist schon süßer.
Ja, also in Karlsruhe halt in Bräuninger. Ich bin schon hunderte von Jahren so Bräuninger-Kundin auch, muss ich ehrlich sagen. Da gehe ich schon auch immer noch gerne hin. Karlsruhe, die Herrenstraße ist immer noch eine schöne Straße.
Waldstraße ist ganz süß.
Die Waldstraße ist süß, ne? Mit Marandino und so gibt es schon noch ein paar schöne. Und auch die verlängerte Waldstraße dann bis hinten, bis Minette und so. Also das machen wir gerne. Wir fahren aber auch gerne mal nach Frankfurt oder so zum Shoppen. Oder Pizza essen. Mannheim.
Oder nach Mannheim. Geht wirklich nach Mannheim. Ich kann es euch empfehlen. Also wirklich, ey, die Pizza ist... Muss ich echt sagen, das ist ein absolutes Highlight. Ja. Bei Essen bin ich auch komplett. Also wir fahren immer, ich glaube, wir suchen unsere Urlaube immer nach Restaurants aus. Wir gucken immer, wo wir hingehen könnten und wie die Ausflüge dann sind, wo man dann praktisch gut essen kann. Das ist echt gutes Essen, ist ja alle.
Reisen ist ein gutes Stichwort, das machen wir auch gerne.
Schön.
Ja, und ich meine, Alex ist Grieche, da ist natürlich mehrfach im Jahr Griechenland dabei.
Selbstverständlich.
Und
wo kann ich hingehen, wenn ich nach Griechenland möchte? Ein schönes Reiseziel. Überall, okay, ja.
Und das Problem ist ja, es gibt tausende von Inseln. Also das heißt, in diesem Leben werden wir es nicht mehr schaffen, alle griechischen Inseln zu besuchen.
Okay, ich habe jetzt eine unpopular Opinion.
Ja.
Ich finde bei dem Inselhopping, dass da alles gleich aussieht. Das ist
was?
Ich finde Kos, was gibt's da? Rhodos.
Okay, jetzt die zwei sind sich vielleicht.
Ja, ich finde, die sind
aber
alles
zum Beispiel
so,
Mykonos ist ganz anders. Santorini ist wieder ganz anders.
Mykonos ist für mich zum Beispiel das typische Ibiza, nur in Griechenland.
Stimmt,
und ich bin zum Beispiel auch nicht gerne in Ibiza.
Okay.
Wenn ich in Ibiza bin, bin ich eine ganz andere Seite von der Insel, wo ich meine Ruhe habe zum Beispiel. Das ist aber nicht das Party. Ich meine, Santorini ist mega süß.
Ja.
Finde ich auch mega.
Ja.
Ich finde, mittlerweile höre ich immer ganz viele Leute, die mehr ins Festland gehen sogar. Mhm. Und dort an die Küste zum Beispiel, wo auch mega schön ist. Ist halt immer optisch für mich. Ich muss mal gucken, vielleicht reden wir nochmal, wo man da hin kann. Ich habe da echt noch keinen Bezug dazu zu Griechenland tatsächlich. Komischerweise. Essen ist gut, liebe ich.
Mhm. Also mir gefällt es sehr, sehr gut. Nichtsdestotrotz, und das weiß auch der Alex und ist ja auch offen, gibt es ja auch viele andere schöne Reiseziele auf dieser Welt.
Ja.
Also.
Und wir gehen ins Rizzi demnächst mal, ne?
Auf jeden Fall
gehen wir ins Rizzi. Haben wir abgesagt, ich verspreche euch, aber wir haben echt eine anstrengende Zeit mit dem Kleinen. Ja. Muss ich echt sagen, es ist für uns als Eltern.
Ja.
Sobald wir Zeit finden, kriegen wir das auf jeden Fall hin. Meine Frau hat sich auch sehr gefreut, war auch sehr traurig. Und
das kriegen wir.
Wir haben jetzt ab nächste Woche haben wir immer einen Tag in der Woche, wo wir abends kinderfrei haben. Das erste Mal fangen wir an. Dann gehen wir immer schön essen und dreimal dürft ihr raten, wo wir nächste Woche abends hingehen. Ins Rizzi mal wieder, ja. Gucken wir mal. Und wie gesagt, vielleicht können wir das Ganze, weil wir sind jetzt, guck mal, ich kriege jetzt schon wieder hier Druck, obwohl er noch keinen Druck macht von hinten im Nacken, dass die SD-Karte wieder voll ist. Wir sind ja fast bei einer Stunde. Vielleicht kriegen wir es irgendwann nochmal hin, dass wir über andere Sachen sprechen und über unsere Zusammenarbeit auch ein bisschen, wie sich das entwickelt zum Beispiel, dass wir ein bisschen in die Richtung gehen.
Sehr, sehr gerne.
Ich auch gerne dich dabei das nächste Mal, Alex, vor der Kamera. Kriegen wir das hin? Im neuen Büro, richtig schön.
Oh, ja.
Ja, aber nur, wenn du beim Rennradfahren, übrigens habe ich gesehen, du brauchst Klicker. Weil mit Sportschuhen Rennradfahren, das sehen wir Rennradfahrer nicht so gerne tatsächlich. Kriegst du aber hin, oder? Mit den Klickern irgendwann. Nicht so, okay. Irgendwann schaffen wir es doch, bin mir sicher. Und würde mich freuen. Und mega lieb, dass du da warst. Vielen Dank für das
sehr
Buch
gerne.
Und für deine Insights und hat mich sehr gefreut.
Sehr, sehr gerne.
Okay,
dann bis zum nächsten Mal.